Elisabeth, du wolltest heute über Demut sprechen.
Ich finde das irgendwie, war mir das immer schon sympathisch, Demut. Darauf gebracht hat mich dann eigentlich Julie C., die deutsche Schriftstellerin.
Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles. Mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Wir sind alle vier Kolleginnen und Kollegen an der Universität Fribourg in der Schweiz, unterrichten dort Theologie und sprechen hier über Themen, die uns beschäftigen, und zwar im ganz normalen Leben und als Menschen, die finden, es muss doch mehr als alles geben.
Julie C. und Demut, Elisabeth. Ja, es gab kürzlich so eine Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen, SRF. Im März war das, glaube ich, mit Julie C. Barbara Bleisch hat sie interviewt zu der Lage der Demokratien in der Welt. Das ist eine sehr angeregte Diskussion, ist empfehlenswert, kann man auch in der Mediathek nachschauen. Vor allem, weil die beiden nicht einer Meinung waren und Barbara Bleisch, glaube ich, nicht so erwartet hatte, das, was Julie C. da so sagt. Und ganz am Schluss antwortete sie dann auf die Frage, woher sie so ihre Hoffnung nehme angesichts der Weltlage, antwortete sie, ja, also aus einer Haltung der Demut. Und als ich das gesehen habe, da habe ich gedacht, okay, spannend. Demut hatte ich jetzt auch da nicht so erwartet. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, was ist denn das heute noch so, Demut? Wie gesagt, ich fand das eigentlich immer ganz sympathisch und hatte gleichzeitig eigentlich das Gefühl, es ist total out. Also gerade für Frauen heute demütig zu sein oder Demut gut zu finden, das ist ja überhaupt nicht mehr angesagt. Ja, und dann habe ich so ein bisschen geschaut und habe gedacht, wir könnten doch mal hier darüber sprechen und habe dann ein Publikforum-Heft gefunden, das von 2023 ist, die Zeitschrift Public Forum. Das kann man nur bestellen, aber wir verlinken das auch in den Shownotes, die sich nur mit dem Thema Demut beschäftigt, diese Extra-Ausgabe, und das Thema so ganz breit beleuchtet mit ganz vielen unterschiedlichen Autorinnen und Autoren. Und danach hatte ich dann fast den Eindruck, das ist fast schon wieder ein Modewort geworden, Demut.
Ja, ich muss sagen, ich tue mich schon schwer mit dem Begriff und stolper drüber, weil es natürlich zunächst mal klingt nach Selbsterniedrigung und wir sollten doch alle selbstbewusst sein. Wir sollten doch lernen, zu uns zu stehen und uns zu äußern. Und Demut, da assoziiert man doch zuerst mal das sich unterordnen, sich einordnen, sich unterordnen vielleicht eher als sich einzuordnen. Gerade das Gegenteil eigentlich eines Postulats von Autonomie, von Selbststand. Wie kann das zu unserer Kultur passen? Das ist für mich so schon das Erste, was mir da kommt.
Ich kenne den Begriff eigentlich nur aus dem religiösen, aus dem Glaubenskontext. Da hat er für mich auch einen gewissen Sinn. Da habe ich ihn auch positiv gefühlt, benutze ihn aber nicht sehr viel. Also ich muss ihn wieder hervorholen aus der Kiste. Das ist eine Grundhaltung für Selbstverständnis, das ich als Glaubender haben kann und vielleicht auch haben sollte. Kommen wir vielleicht drauf zu sprechen. Aber es ist schon sehr überraschend, dass Julie C. das anspricht als ihren Weg. Ich assoziiere mal gleich damit, dass sie einen unfassbaren Erfolg hat. Also sie gehört zu den meistgelesensten oder verkauften, vielleicht realistischer gesagt, Autorinnen in deutscher Sprache heute. Nicht überheblich zu werden, ist vielleicht das ein Weg, ja? Das zu sagen, halt, bleib mal auf dem Boden. Und ich bin Julie C. Fan, bekennend. Und ich erlebe sie auch so, dass sie auf dem Boden geblieben ist. Und das gefällt mir schon ziemlich gut.
Genau, sie hat das dann auch so präzisiert und gesagt, es geht ihr darum, den egozentrischen Blick zu weiten und sich ins Verhältnis zu setzen zur Welt. Und sie meinte damit eigentlich, uns jetzt angesichts der Weltlage vorgeworfen, wir würden das jetzt alles als zu schlimm bewerten, es wäre alles so schlimm und auch so ein bisschen selbstmitleidig und gleichzeitig dann auch selbstverliebt, weil man sich so viel mit sich selbst beschäftigt. Das war, glaube ich, so ihr Ansatz dabei. Und ich glaube, das ist auch so diese modernere Sicht vielleicht auf den Begriff oder eine der Sichten.
Ich glaube, für mich ist ein Schlüsselbegriff, was du gesagt hast, Markus, so dieses Selbstverhältnis, hast du, glaube ich, gesagt. Also es geht darum, wie gehe ich mit mir selber um? Und das finde ich ganz zentral, weil ich glaube, sobald wir in einem Imperativ sind, im Sinne von sei demütig, dann sind wir ganz nah bei dem, was Daniel meinte, also bei Demütigung dann eben. Also ich habe für mich wirklich gemerkt, wenn ich einen Zugang zu dieser Haltung finde, dann ist es wirklich nur über mich selber quasi und dass ich das selber entdecke und dass nicht jemand von außen das an mich herantragen kann. Aber vielleicht ist das grundsätzlich mit Tugenden so, dass man die selber entdecken muss.
Ja, vielleicht kurzer Blick in die christliche Tradition. Da gibt es ja eine christliche Vereinigung aus der Geschichte, die den Namen im Titel trägt, nämlich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, die sogenannten Humiliaten. Also Humilitas, lateinisch, Demut, Bescheidenheit. Die Humiliaten im 13. Jahrhundert, Mailand, in Mailand angesiedelt und in der Lombardei. Und jetzt christentumsgeschichtlich ganz interessant, nämlich die stehen am Anfang der Suche, wie das gehen könnte, dass auch Laien, Laieninnen eine Spiritualität praktizieren. Also im ersten Jahrtausend der Christentumsgeschichte ist ja Nachfolge, Nachfolge Christi, also wie lebt man das Evangelium im Prinzip delegiert an ja, ein monastisches Leben, ja, an eine klösterliche Existenz, Mönche, Nonnen. So, und dann kam die Frage auf, wie können denn auch, also in dem Moment, wo eine bürgerliche, städtische Kultur entsteht, das Bürgertum entsteht, Handel getrieben wird, die bürgerlichen Schichten auch breiter werden, entsteht die Frage, können denn auch ganz normale Menschen sich auf die Nachfolge Jesu begeben und wie könnte das konkret aussehen? Und da haben sich da in Mailand die sogenannten Humiliaten gebildet. Das ist eine Vereinigung von familiär und im Beruf stehenden, familiär lebenden Menschen, die sich also zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, nach einer gewissen Ordnung gelebt haben und sogenannte Bußzeiten eingehalten haben, in denen sie bestimmte Verzichtsleistungen übten. Und jetzt gar nicht unbedingt der Verzicht auf Geschlechtlichkeit oder Sexualität, sondern, also waren auch Verheiratete mit drin bei diesen Humiliaten, sondern aufs Bankette geben, aufs Feste feiern, auf bestimmte Speisen, Festmähler und solche Dinge. Und da sieht man jetzt, wie also Demut eingesetzt wird. Das ist nämlich der Kontrastbegriff zu dem bürgerlichen Prunk, zu einer Kultur, die sich traut zu zeigen, wenn Wohlstand da ist. Und der Gegenbegriff entsteht, weil der Wunsch aufkommt, Mensch, ist das denn Nachfolge Christi und leben wir so das, was das Evangelium von uns fordert? Also dem armen Christus nachfolgen, dem, der eben sich nicht über den Wohlstand, den Reichtum dieser Welt zeigt, sondern der sich irgendwie anders zeigt. Das ist die christentumsgeschichtliche oder eine der Wurzeln für den Demutsbegriff, denke ich.
Ist dann so in der Tradition des Kirchenlehrers Augustinus Demut als Gegenteil von Stolz? Soweit ich weiß, ist nämlich diese Vorstellung, dass Demut was Positives ist und dann so eine Tugend auch darstellt, das ist wirklich christlich. Also das kommt, ist erst im Christentum kommt das auf. Schon in der Bibel ist Demut ein positiv behaftet. Daraus entwickelt sich dann so diese Vorstellung, dass eben bei Augustinus Demut eine Tugend ist, sogar die Mutter aller Tugenden, während sie in der Antike Demut eigentlich immer als was Negatives gesehen wurde. Sowas, was nur ärmliche, niedrig gestellte Menschen zeigen, weil sie irgendwie unterwürfig sein müssen oder so. Aber dass es sowas Positives, eine positive Haltung sein kann, ist tatsächlich was, was im Christentum entstanden ist.
Interessant auch dann in der Benediktsregel, Benedikt von Nursia, also die Ursprungsfigur für das monastische, das Mönchsleben, das monastische Ideal, die in der Benediktsregel die 12 Stufen der Demut. Also Elisabeth, was du sagst, ist eigentlich interessant. Da ist dann das Ideal mit Stolz demütig sein. Oder, ne? Also als Gegenmodell zur antiken Kultur, der nichtchristlichen antiken Kultur, wo es darauf ankommt, einen Stolz zu zeigen und zu haben und Demut also irgendwie was Miserables ist, findet im Christentum so eine Umwertung der Werte statt. Demütig sich zu zeigen, ist gerade Ausdruck eines stolzen Christenmenschen.
Und es hat wahrscheinlich ja auch was damit zu tun, dass man in diesem christlichen Kontext oder innerhalb dieses christlichen Glaubenszusammenhangs Demut eben selber entdeckt und selber wählt im Vergleich zu der Antike, wo du gesagt hast, das wurde eher so Menschen in schlechten sozioökonomischen Situationen zum Beispiel zugeschrieben. Also da, das ist ja quasi dann von außen denen auferlegt. Demut in einem christlichen Sinn ist eben etwas, was man autonom, selbstbestimmt vielleicht sich aneignen möchte oder in dieser Haltung man sich einüben möchte. Und ich glaube, da sehe ich viel stärker, dass der Mensch Subjekt bleibt und als Subjekt, also als Person etwas erreichen möchte und nicht quasi dem beraubt wird, dass er nicht mehr er selber oder sie selber ist.
Ja, das stimmt. Das hat dann nämlich nichts mit Unterwürfigkeit eigentlich zu tun, sondern gehört so zur Haupttugend der Mäßigung. Also, und es ist wirklich eine aktive Haltung und Einstellung. Bei Thomas von Aquin sagt, man soll es in vierfacher Hinsicht, soll man demütig sein, Gott gegenüber, dem Mitmenschen gegenüber, der Schöpfung gegenüber und auch sich selbst gegenüber. Und das passt eigentlich schon auch, dass modernerweise vielleicht mit Demut verbunden wird, so eine realistische Selbsteinschätzung, eben nicht so selbstzufrieden, selbstverliebt zu sein. Und damit ist Demut dann auch Voraussetzung für gelebte Hoffnung. Das finde ich noch einen interessanten Gedanken, den ich aus diesem Publikforum-Heft mitgenommen habe, dass der Demütige überzeugt ist, noch nicht am Ende zu sein. Also relativiert den eigenen Zustand, setzt den nicht so absolut und ist damit offen für bessere Möglichkeiten hin, veränderungsbereit auf die Zukunft hin.
Das finde ich jetzt was ganz Spannendes, weil das schärft die Demut unglaublich an. Demut und Hoffnung, also dieser Connex, diese Verbindung, dass ich eine Grundhaltung der Demut geradezu brauche, wirklichkeitsverändernd sein können möchte, weil mir durch diese Haltung der Demut klar wird, das kann hier noch nicht alles sein. Das muss noch einen nächsten Schritt geben. Also auch für die Politik, für politisches Handeln, für weltveränderndes Handeln, ganz elementar. Also dieses noch nicht angekommen sein im Endzustand.
Aber da ist für mich doch auch wieder ein Grund, vorsichtig zu sein. Also ich bin sehr vorsichtig mit dem Demutsbegriff. Die Hoffnung, die gehörte in der Antike übrigens auch zum Büchse der Pandora, das war was ganz, ganz Schummriges, Negatives. Das war etwas, was man nicht im Griff hat und gewinnt ja erst durch unseren religiösen Glauben. Also ich ende immer wieder da oder fange immer wieder dort an, einen positiven Gehalt. Also wenn wir noch nicht da sind, wo wir sein könnten, dank der Hilfe und der Schöpfungshandlung Gottes, dank dessen, dass Gott da ist und uns nicht im Stich lässt, dann kann ich das positiv füllen, also immer wieder religiös. Wenn ich jetzt mit säkularen Augen, ich habe das mal gemacht, ich habe mal die Probe gemacht, ich habe diese 12 Stufen der Demut aus der Benediktsregel gelesen. Das braucht nur 2 Minuten, das ist relativ rasch gelesen. Da wird einem ganz mulmig. Das geht gar nicht. Die 10. fast schon vollkommene Form von Demut ist, dass man nicht mehr lacht. Zum Beispiel, also es wird ganz ernst. Ganz vorne kommt, dass man den eigenen Willen aufgibt, dass man gehorsam ist dem Oberen gegenüber. Das alles geht nur in einem christlichen Kontext. Ich habe mich damit ja auch befasst im Rahmen meines Glaubens, meiner Theologie, meines theologischen Nachdenkens. Das kann ich schon fühlen auch und ich konnte euch auch vorhin ganz gut zuhören. Aber wenn das wegfällt, wenn dieser religiöse Kontext wegfällt, dann wird es schwierig mit der Selbstrelativierung, dem sich nicht so wichtig finden. Das geht, wenn man schon ein Standing hat. Das hast du ja, Noemi, ja auch sehr stark unterstrichen. Religiös kommt es aber auch darauf an, um nochmal religiös zu sprechen, dass wir erstmal ein Standing haben. Also, oder anders gesagt, vielleicht liege ich da ja falsch, da könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen. Ich glaube, Kinder können nicht demütig sein.
Widerspruch. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Politik denke, also da gibt es schon Demut oder da ist es sogar notwendig, Demut, also außerhalb des christlichen Kontextes. Wie äußert sich das da nämlich? Ich würde sagen, das, was wir heute fast allerorten erleben, diese populistische Politik, die ist komplett undemütig. Die geht nämlich davon aus, definitiv, ultimativ zu wissen, was Sache ist, wie die Welt beschrieben werden muss und was die Lösung ist. Die geht nicht davon aus, noch nicht am Ende zu sein.
Ja, also wo ich einfach widersprechen will oder sicher bin, dass ich dir nicht widerspreche, sondern einfach dich jetzt falsch verstanden habe, ist Dummheit nicht zu verwechseln mit Demut. Also wenn jemand dumm ist, ich denke an gewisse Politiker im Moment, dann ist es nicht eine fehlende Demut, sondern ein fehlendes Nachdenken. Ich habe gerne Leute, die in der Politik stehen, die nachgedacht haben und auch mit Festigkeit und Klarheit eine Position vertreten, die ich auch nachvollziehen kann. Dann aber sehr wohl wissen, ich muss strategisch handeln, damit ich das mit anderen zusammen umsetzen kann. Das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Und mich dann eben auch wieder zurücknehmen können. Ich meine, wenn gewisse Politiker und Politikerinnen einfach zu wenig nachgedacht haben oder über Dinge reden, von denen sie nichts verstehen, dann ist es einfach Dummheit und nicht mangelnde Demut.
Naja, aber schon so ein Absolutsetzen der eigenen Person oder der eigenen Meinung oder sowas. Ja, gut, ja, weiß nicht, ob es aufs Dummheit ist oder.
Ja, wenn ich über ökonomische Dinge spreche und habe noch nie zwei Sätze in einem Ökonomiebuch gelesen, das kann einfach nicht gut gehen. Aber das hat dann.
Schau mal, das kann man einer Alice Weidel zum Beispiel nicht vorwerfen, dass sie dumm wäre. Und die hat sicher schon viele ökonomische Bücher gelesen und trotzdem ist ihre Attitüde, und das ist ja nicht ihre persönliche nur, das ist der politische Gestus einer populistischen Politik, eben nicht nur dumm, sondern auch wesentlich undemütig.
So, ja gut, und aber das also führt dann zu so Äußerungen wie, wir müssen ja nicht über einzelne Personen jetzt streiten, aber das führt dann zu so Äußerungen wie, Hitler sei ein Kommunist gewesen, das ist eine absolute Dummheit.
Entschuldigung. Ja, oder Berechnung, also das zu sagen.
Das mag immer stimmen.
Aber wir driften ab.
Denn die Frau Weidel ist nicht dumm, das ist ja wohl klar. Aber diese Behauptung war auch eine Behauptung, nicht in ihrem, sie ist ja Ökonomin von Hause aus, da versteht sie was davon. Sie hatte ich auch nicht im Blick, als ich gerade von Ökonomie sprach und ökonomischem fehlendem Wissen. Da hatte ich jemand anderen im Blick.
Ich will es nochmal von der anderen Seite versuchen, was ich meinte mit Politik und Demut. Ich bleibe nämlich bei der Annahme, dass das was miteinander zu tun hat. Also es gibt da von dem großen SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher nach 1945 Westdeutschland die Aussage, die immer wieder von Politikern aller Couleur zitiert wird, Politik fängt an mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und das hat in sich etwas Demütiges. Das ist nämlich der Verzicht darauf, sozusagen meine Idee first, so oder ja, nur auf sich selbst, was ich durchbringen will, sondern das Betrachten der Wirklichkeit heißt, bei Fragen, die anstehen, zu schauen, was ist eigentlich Sache. Das ist schon, die Wahrnehmung von Wirklichkeit ist an sich schon eine demütige Geste, finde ich. So, weil die nämlich die preist ein, dass ich mich korrigieren können muss.
Und die preist ein, dass ich mich verdankt weiß, weil ich habe mich nicht selber gemacht. Die preist ein, dass ich weiß, mein Leben ist bald zu Ende. Herr Trump, denk mal dran, das relativiert mich und da bin ich natürlich vollständig bei dir, das ist klar.
Ich finde übrigens, dass Humor da auch sehr gut dazu passt, also weil du gerade die Benediktsregel, das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken, nicht mehr lachen. Es geht ja gerade darum, auch die Dinge nicht so ernst zu nehmen und die, also auch die eigene Situation, aber auch das ganze Leben und das viele Absurde auch.
Ja, ich muss vielleicht zur Rettung der Regel sagen, es ist auch gemeint in Richtung von lautes Emotionalwerden, ohne sich zu kontrollieren. Diese fehlende Selbstkontrolle ist ja gemeint und laut lachen und ja nu, also kann man trotzdem komisch finden.
Ich glaube einfach, dass Demut trotz allem irgendwie diese Ambivalenzen in sich trägt als Begriff. Also ich glaube, es hat was unheimlich Positives, nämlich dieses eben von sich selber zurückzutreten, sich selber mit Distanz irgendwie zu betrachten, sich selber vielleicht auch mit Humor zwischendurch zu nehmen. Ich finde zum Beispiel jetzt gerade in religiös diese Verbindung zu Humilitas, nämlich zum Boden, zur Schöpfung, finde ich total ein fruchtbarer Gedanke zu denken, ja, ich bin genauso Boden, Acker wie die Schöpfung als Ganze. Da finde ich so diese Relativierung finde ich total spannend und wichtig. Und gleichzeitig hat es natürlich immer dann, wenn Demut in Machtsysteme eingeschrieben ist, kann auch was Missbräuchliches haben. Also ich bin zum Beispiel am Punkt, wo ich eher denke, wenn wir Demut irgendwie in einen säkularen Bereich hinüber retten können, kann ich damit fast mehr anfangen, als wenn es im religiösen verhaftet bleibt, weil für mich hat Demut und Religion, da denke ich aktuell einfach sofort an Missbrauch in der katholischen Kirche und vor allem auch an spirituellen Missbrauch. Ja, wo ich wirklich denke, da gibt es diesen Imperativ von sei demütig und dann ist noch die Frage, wem gegenüber muss man denn demütig sein? Also ist das nur dieser große Gott und wenn ja, wer erzählt mir wie von diesem Gott und welches Gottesbild habe ich und ist da plötzlich vielleicht ein Priester oder ein Oberer, der quasi zu einer Gottesfigur wird und deshalb hat für mich Demut einfach so was Ambivalentes und gerade in der Religion spüre ich das ganz stark.
Jetzt sind wir da, wo wir auch schon mal waren, wir zwei, Noemi und ich, nämlich an der Unterscheidung zwischen der Religion als institutionell verfassten Religion mit diesen Priestern und die dann eben auch schon dumme Sachen machen können und dann dem Glauben. Und da, das ist nicht dasselbe. Also für mich ist der Demutsbegriff da in dem Glauben ganz tief verankert. Wer bin ich mit Blick auf das Ganze und mit Blick auf Gott? Nichts. Psalm 8 ist wunderschön. Psalm 8, was ist der Mensch, dass du überhaupt seiner gedenkst? Was ist des Menschen Antlitz? Das ist doch nichts. Gleichzeitig hast du ihn gemacht, nicht viel geringer als Gott, steht da in zwei Sätzen nebeneinander. Das ist, glaube ich, Ausdruck von Elend und Größe des Menschen, die für mich mit dem Demutsbegriff eingefangen wird. Das ist, deswegen sage ich, das ist als glaubender Mensch mit Blick auf das Ganze, wenn man das so überhaupt sagen darf, das Ganze, was ist das? Auch das Weltall, also der bestirnte Himmel über uns, wie das Kant so prosaisch gesagt hat, aber das ist ja wirklich gewaltig, wenn man da steht oder dann am Meer steht und in die Ferne guckt, was bin ich hier, ein Sandkorn. Also das relativiert uns unglaublich, aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass ich mich selber kaputt mache oder selber nicht mehr respektieren würde. Diese Grundhaltung gehört für mich deswegen in die religiöse Sphäre hinein, wenn sie dann nicht missbraucht wird in einer institutionell verfassten Religion.
Ich glaube einfach, du kannst dieses Glauben und Institution, natürlich ist das was anderes, aber man kann es auch nicht 100% trennen, weil am Ende glaube ich ja in einer Gemeinschaft und diese Gemeinschaft ist irgendwie verfasst und da gibt es dann Potenziale zum Missbrauch, die dann auch eigene Glaubensbilder und Glaubensvollzüge bestimmen oder verändern können in einer eben vielleicht problematischen Art und Weise, dass ich eben nicht mehr unter dem Sternenhimmel stehe und für mich selber denke, da muss ich jetzt gerade mal tief durchschnaufen, da bin ich ja so klein unter diesem Sternenhimmel, sondern dass halt jemand vielleicht von außen mir heranträgt, du bist ja so mickrig irgendwie. Also und da finde ich, ist einfach, das sind die Grenzen, kann man glaube ich nicht so ganz exakt ziehen.
Ich bin natürlich einverstanden, deswegen fand ich dieses Buch, das 1000-Seiten-Buch von Eugen Trevermann so gut, die Kleriker. Ja, der Titel. Ich habe zustimmend gelesen von Seite 1. Also wir müssen da was ändern in unserer Kirche. So geht das nicht weiter. Jetzt hat er im Nachhinein noch viel mehr Recht bekommen, als er das sich selber gewünscht hätte.
Also bei Public Forum schreibt ja Annette Behnken, eine evangelische Pastorin, was Schönes, wie ich finde, und Inspirierendes. Nämlich sie sagt, sie spricht von der Grandezza der Demut. Die Grandezza der Demut, das bringt so ein bisschen was ins Schwirren. Also dass Demut so was Auszubalancierendes ist, was auch schnell in sich zusammenfallen kann, ein bisschen was mit Virtuosität zu tun hat, was missbräuchlich, also missbrauchsanfällig ist, was aber, wenn es gelingt, auch was Virtuoses hat, eine Kunst ist. Sie schreibt, glaube ich, Demut erwächst aus innerer Freiheit und Souveränität. So, und deshalb ist Demut nichts, was man richtig einfordern kann, nichts, worauf man eine Garantie hat, etwas, das auch, vielleicht oft nicht angesagt ist, um sich zu schützen vor den Kontexten, vor Machtübergriffen in einem Kontext, in dem ich mich bewege. Aber wenn Demut gelingt, dann hat es was mit innerer Freiheit und Souveränität zu tun. Das zieht mich irgendwie an. Also so ein Leben möchte ich auch leben.
Ja, ich finde auch, das ist schon so ein Ideal, wenn man das schafft, das so umzusetzen.
Und Martin Luther sagt, wirkliche Demut zeigt sich darin, dass sie nicht um sich selbst weiß. Also der Demütige oder die Demütige ist sich gar nicht bewusst, dass er oder sie selbst demütig ist oder lebt.
Genau, und in dem Publikforum-Heft gibt es auch noch einen Text von Wolfgang Thierse, dem deutschen Politiker. Der sagt auch, demütig kann man nicht sein wollen, sondern man kann es nur sein. Demütig wird man gemacht. Also sobald man eigentlich sich selbst als demütig bezeichnet, ist man schon wieder, also so verstehe ich das so in so einem Sinne von Martin Luther, dann ist man schon wieder gar nicht wirklich demütig, weil dann ist es sowas vor sich hergetragenes. Also eigentlich ist es so eine ganz hohe Kunst, wenn man es wirklich verinnerlicht hat.
Stimmt natürlich eigentlich für alle Tugenden. Ne? Wenn man sagt, ich bin ein gerechter Mensch, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Aber man kann trotzdem ein gerechter Mensch sein, ohne dass man es merkt, weil man es eben eingeübt hat.
Magst du mal kurz sagen, Markus, was Tugend heißt in anderen Worten, weil wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, Demut ist Tugend. Du sagst jetzt, Gerechtigkeit sei eine Tugend. Ja, was ist eine Tugend?
Tugenden sind Grundhaltungen, die wir lernen nicht am Katheter und auch nicht beim Hören von Podcasts, sondern durch Einübung, durch das immer wieder Wiederholen desselben. Und da schreibt der Klügste, der dazu geschrieben hat, der Aristoteles, das geht am besten und eigentlich nur als Kind, wenn wir Kind sind. Und dann lustigerweise auch noch verbunden mit Lust und Unlust. Also die Eltern sollten gucken, dass die und die Lehrerinnen, dass die Kinder, wenn sie was tun im Sinne einer Tugend, dass sie das mit Lust verbinden. Mit Hedonä, Lust. Und wenn sie was tun, was nicht so passt, was unklug ist, ungerecht ist, unmäßig, feige, was auch immer, dann das mit Unlust verbinden sollten, sodass das im Leben nachher einfach als verbunden wird mit Glück. Also mir geht's richtig gut, wenn ich tugendhaft bin. Ich rede hier gerade als Anti-Nietzsche. Nietzsche hat das alles auseinandergenommen und keinen Stein auf dem anderen gelassen. Der hatte allerdings auch eine Tugendauffassung erlebt, da in seinem pietistischen Elternhaus, die wahrscheinlich sehr extrem unangenehm war. und von der musste er sich lösen.
Also eben das Gegenteil von Lust. Also Tugend, sagst du, ist eine Haltung. Das heißt so die Art und Weise, wie man durchs Leben geht, könnte man vielleicht so in ganz einfachen Worten sagen. Also wie geht man an das Leben heran?
Ja, ich glaube, der treffendste Punkt ist, der trifft aber nicht ganz, ist der Charakter. Der Charakter ist ja auch etwas Angeborenes. Deswegen stimmt das nicht ganz. Aber es ist schon, wenn wir so reden über den Charakter von Noemi, hat so und so einen Charakter, dann hat das sehr viel, was da gesagt wird, zu tun mit deinen Haltungen.
Aber Haltungen kann man eben auch einüben, wie du sagst. Und der Charakter ist zwar viel Mitgegebenes, aber er wird eben auch geprägt und man hat selbst ja auch Möglichkeiten, ihn zu prägen und zu gestalten und auch eine Verantwortung, sich selbst zu gestalten.
Es gibt ein Beispiel da, das muss ich schnell sagen, das ist Kindersoldaten. Ja, die werden trainiert, von Kind an zu töten. Das ist absolut grauenhaft und schrecklich, aber es ist möglich. Ja? Man wird nicht gut oder schlecht geboren, heißt das, sondern man wird dazu gemacht.
Aber jetzt nochmal zu Demut zurück. Demut als Tugend, okay, also Exkurs Tugend, aber jetzt Demut. Wenn Luther sagt, rechte Demut weiß nicht mehr, dass sie demütig ist, dann spricht es eigentlich dagegen, dass man sich da so explizit und bewusst reintrainieren kann in die Demut. Ich frage mich, ob nicht das Problematische an dem ganzen Reden über Demut ist, dass man da das Pferd von der falschen Seite aufzäumt, wie man so schön sagt. In unserer Kultur gibt es ja ein anderes Vokabular, einen anderen Diskurs, der so ein bisschen en vogue ist, nämlich das ganze Reden über Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Und ich bleibe so ein bisschen hängen bei der Aufmerksamkeit, also beim Wachsein, bei der Kunst des Wahrnehmens. Wahrnehmung dessen, was ist, was mir begegnet. Und das kennt ja jeder aus persönlichen Begegnungen. Wenn man innerlich gestresst ist, nimmt man nur die Hälfte wahr vom Gegenüber. Sieht vielleicht Wichtiges, überhört Wichtiges, wird den anderen nicht so gerecht, wie sie es verdienen. Wahrnehmen, also wahrnehmungsoffen zu werden. Ist das nicht automatisch, geht da nicht dann eine demütige Haltung einher, wenn wir uns einüben, also ja, wahrzunehmen, achtsam zu sein? Simone Weil, die französische Philosophin, hat ja über die Aufmerksamkeit geschrieben. Und
eine andere französische Philosophin, Corinne Pelluchon, also zeitgenössische, beschäftigt sich ja mit der Demut. Sie hat ein Buch geschrieben, Tugend der Wertschätzung heißt es, glaube ich, wo Demut ein zentraler Begriff ist. Und sie sagt, sie geht praktisch umgekehrt vor, wie du, Daniel, das jetzt gesagt hast. Also nicht zuerst die Aufmerksamkeit für andere, sondern sie sagt, am Anfang steht die Demut. Also die Demut bedeutet, dass der Einzelne seine Selbstbezogenheit ablegt. Dann kann er die anderen wahrnehmen und sich ihnen gegenüber mitfühlend und solidarisch verhalten. Also zuerst, an erster Stelle steht die Demut, dass man eben dieses übermäßige Konzentration auf das eigene ablegt. Und dann kann man aufmerksam und achtsam sein, wahrscheinlich. So.
Ja, okay, interessant, ja. Okay, ich lerne. Ja, das ist eine Dialektik zwischen beiden. Kann man nicht in das Verhältnis so bringen, wie ich das gerade experimentiert habe. Ja?
Sie nimmt diesen Begriff der Achtsamkeit nicht. Ich meine, ist natürlich original noch französisch, aber ja, sie sagt auch, dass eine Haltung der Demut das Bedürfnis außer Kraft setzt, über andere Menschen herrschen zu wollen und man es dann nicht mehr so nötig hat, sich ständig zu empören oder sich im alleinigen Besitz der Wahrheit zu fühlen. Und das ist vielleicht bei dieser Achtsamkeitsbewegung schon wieder problematisch, weil die Leute da doch eher meinen, sie hätten den richtigen Weg, glaube ich.
Und ich glaube, bei Achtsamkeit, also ich kenne mich jetzt nicht extrem gut damit aus, aber ich finde, bei dieser Achtsamkeit geht es auch sehr stark darum, sich selber zu fühlen, sich selber wahrzunehmen, sich selber nicht zu verlieren in einer Welt, die laut und stürmisch ist. Und ich glaube, für mich hat Demut auch was stark damit zu tun, ob ich mich von anderem ergreifen lasse, also so vom Leben. Für mich sind es schon so diese Kristallisationspunkte im Leben, wie die Geburt eines Kindes oder auch ein Mensch, der stirbt. Das sind die Momente, wo ich so ergriffen werde, vielleicht auch von etwas Geheimnisvollem oder vom Geheimnisvollen im Leben. Und da ist für mich auch Demut sehr wichtig, wenn ich mich in Beziehung mit anderen oder mit dem ganz anderen verstehe oder wahrnehme.
Bei mir ist auch so das Thema warten können. Wir leben ja in so einer Zeit und Kultur, in der Warten jetzt nicht unbedingt eine hohe und Geduld nicht ganz eine hohe Konjunktur haben. Bell Hooks, die amerikanische Aktivistin, feministische Publizistin, Literaturwissenschaftlerin, die viel über Geschlechteridentitäten, Verhältnis Mann-Frau geschrieben hat, die schreibt an einer Stelle ganz eindrücklich, sich dem Warten zu ergeben, ist die hohe Kunst, in das Leben zu finden. Sich dem Warten ergeben zu können, ermöglicht es nämlich, Dinge erreichen zu können ohne Kampf und Verkrampfung. Also das ist für mich Urausdruck von Demut. Also
das passt Dinge, auch sehr gut in diesen christlichen Kontext, ja, eigentlich, genau, oder? So, ja. Das ist dann schon wieder, ja, Demut als Hingabe, so ein bisschen.
Demut
oder?
Als, also Hingabe. Hingabe wäre natürlich auch wieder hochambivalent. Also religiöse Systeme sind institutionelle Systeme und die tendieren dazu, über eine Machtdimension immer so etwas zu missbrauchen. In die Felder, die über diese Haltungen eröffnet werden, diese Felder dicht zu machen, übergriffig zu werden, Menschen zu nehmen, wo sie sich öffnen und geben. Das ist das große Risiko. Ja.
Das stimmt, ja, genau, die eröffnen so Verletzlichkeiten. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, die Demut wär weg, niemand wäre mehr demütig, sondern alle würden das Gegenteil machen, dann würde es auch überhaupt nicht mehr funktionieren, unser Zusammenleben. Also das andere Extrem ist auf keinen Fall wünschenswert. Wir kämen überhaupt nicht weiter. Alles wäre dann irgendwie, jeder würde sich in den Vordergrund oder spielt sich in den Vordergrund, nimmt nur sich wichtig oder sieht seine eigenen Probleme als die größten und so. Also das führt auf keinen Fall zum gemeinsamen Ziel.
Wir hätten, glaube ich, nur noch toxische Beziehungen, wie man modern sagt, oder? Also wenn gar keine Demut mehr wäre, dann wäre nur noch das übrig, was wir als toxisch irgendwie bezeichnen würden.
Das ist spannend. Also ich finde es ganz, ganz toll, weil an diesem Thema sieht man, das Funktionieren von menschlichen Zusammenhängen quasi auf was angewiesen ist, was immer auch eine Verletzlichkeit darstellt und ein Risiko. Ein unglaubliches. Man muss, Leben besteht darin, ins Risiko zu gehen, bei bestem Wissen und Gewissen. So wie wir es im Politischen sehen, ich komme immer wieder aufs Politische, ja. Die Demokratie lebt auch von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Und populistische Akteure nutzen das genau aus, ja. Mit den Mitteln mit den formalen Mitteln der Demokratie, die Demokratie kaputt machen und abschaffen. So. Und so ist es im Zwischenmenschlichen auch. Und vielleicht ist Demut so ein Indikator dafür. Ich finde toll, Elisabeth, wie du das sagst, so ein Warnschild, wenn wir es aufgäben, wäre alles nichts. Dann können wir einpacken.
Ja, ich höre viel zu und denke mir, dass ihr den Begriff der Demut jetzt sehr weit ausgelegt habt und das am Schluss dazu führt, das, was ich bevorzuge, dazu zu sagen, die Condition humaine ist, das ist eines meiner Lieblingswörter, la Condition humaine, die Condition humana, also das ist unsere Befindlichkeit. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich das. Je älter ich werde, noch wird der Blick in den Spiegel immer schwieriger, weil ich auch immer mehr weiß über mich. Das ist für mich dann die Condition humaine und das ist eine Form von massiver Selbstverfehlung, wenn ich dann da diese Bedingtheit verneine oder übersehe oder ignoriere. Aber der Begriff Demut, der ist schon ein bisschen problematischer. Der ist ein bisschen enger. Der hat was zu tun mit der Selbstrelativierung. Ja gut, ihr habt gesagt, es ist gefährlich und es ist auch gefährlich. Ich denke immer wieder an die 12 Stufen der Demut. Dazu gehört der Gehorsam, dazu gehört das Beichten. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, jedem anderen gegenüber komplette Offenheit im Hinblick auf meine Gefühle, meine Grundsituation, über das, was ich tue, mich komplett öffnen und verletzbar machen. Das geht natürlich nur in einem Kontext, wo der auch auf der anderen Seite jemanden hat, der demütig ist, nicht der Macht ausnutzt. Also es ist ganz, ganz stark machtanfällig, die Demut. Deswegen hadere ich ein bisschen damit, den Begriff zu sehr in das Politische hineinzuziehen. Aber ich höre zu, wollte nur mal sagen, das ist ja...
Aber ich glaube, das hat damit zu tun, was Daniel vorhin gesagt hat, dass Leben einfach darin besteht, ins Risiko irgendwie zu gehen. Und ich denke gerade das, was du sagst, sich auch gegenüber einem anderen Menschen zum Beispiel sehr verletzlich zu machen, wir hatten vorher auch mal das Wort Hingabe zum Beispiel, das sind ja alles so...
Ich kann das schon hören in einem religiösen Kontext allerdings eher und denke immer an die Erziehung, wir wollen ja Kinder haben, die bestehen in dieser Gesellschaft. Da muss man hinstehen können, sonst hat man es schwer. Deswegen vorhin meine Vermutung, wahrscheinlich können Kinder noch nicht demütig sein. Kann ich auch nicht einüben mit denen, sondern das ist etwas, was später kommt. Ich weiß es, das ist zu wenig durchdacht.
Annette Behnken, die evangelische Pfarrerin, die in dem Publikforum-Heft geschrieben hat, genau, Daniel hat schon erwähnt, sie nennt verschiedene Charakteristika, was Demut so umfasst. Und da ist zum Beispiel auch eins, Verzauberungsbereitschaft. Also, dass man staunt über die kleinen Dinge. Und das ist ja schon was Kinder können. Also ich würde auch nicht sagen, Markus, dass man Kinder einzig und allein darauf vorbereiten muss, in der Welt die Ellenbogen auszufahren. Also ich glaube nicht, dass
Ellbogen das... Ellbogen habe ich nicht gesprochen, aber selber auf den eigenen Beinen. Also ein Klassiker ist zu befähigen, eigene Entscheidungen zu treffen.
Ja, aber da finde ich eben auch, Markus, da widerspreche ich auch, für mich wäre das ein zu enges Verständnis von Demut. Also eben die Verzauberungsbereitschaft gehört dazu, über die kleinen Dinge zu staunen. Und das ist was Kinder können. Ich weiß noch, wie meine Kinder ganz jung waren. Da habe ich selbst für mich festgestellt, ich darf jetzt mit den Kindern die beglückende Erfahrung machen, nochmal selbst, ja, das ist ja schon so ein Spruch, mit Kinderaugen auf die Welt zu schauen. Also neu sehen zu lernen, wo es sich lohnt hinzuschauen. Geschmeidigkeit, davon spricht Annette Behnken, in die Knie zu gehen vor der Schönheit und Erhabenheit des Lebens. Das ist was, was Kindern ganz eigen ist und was auch unter Demut fällt, würde ich sagen. Und ich möchte was mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht, ist Einfachheit. Das Kriterium der Einfachheit. Ich mache ein Geständnis, ich selbst habe Spaß und Lust am Umgang mit Sprache und ertappe mich selber oft dabei, wie ich Dinge 2-3 Mal, vielleicht auch hier in diesem Podcast, bespreche. Einfach weil mir noch ein Gedanke kommt, wie man das beschreiben könnte. Also mir selbst kommt dann oft, dass es eigentlich besser wäre und ich auch das eigentlich lieber können würde, einfach zu sein, zu bleiben. Variatio delectat ist ja so ein aus dem Lateinischen kommendes, also die Vielfalt erfreut. Ja. Der Manierismus in der Kunstgeschichte, Verspieltheiten haben auch Berechtigung. Aber die Einfachheit eben auch. In der Einfachheit liegt auch eine Schönheit und ich finde auch etwas Demütiges.
Ich glaube auch, das, was wir jetzt diskutieren, das sind für mich gar keine Gegensätze. Also du, Daniel, hattest vorhin schon einmal gesagt, mit Rückgriff auf eben Annette Behnken, dass echte Demut eigentlich nur aus Freiheit und Souveränität erwachsen kann. Und für mich ist das, was du meinst, Markus, mit hinstehen, bei sich selber sein, seinen Standpunkt vielleicht auch vertreten und gleichzeitig aber auch darum zu wissen, dass das nicht absolut ist. Das gehört für mich absolut zusammen. Also ich glaube, das kann man gar nicht voneinander trennen. Und ich glaube eben, wenn wir über Demut sprechen, ohne diesen Selbststand mitzudenken der Person, dann haben wir ein großes Problem. Und wenn wir über Kinder sprechen, natürlich ist das nicht allen Kindern zu eigen, das finde ich auch ganz wichtig, zu sagen, aber so dieses Selbstverständlichkeit, sich selber zu sein, das, finde ich, kann man ganz stark auch bei Kindern beobachten, dass viele Kinder grundsätzlich mal einfach so, die sind mal so da und die denken, sie passen da jetzt gerade hin, auch wenn sie vielleicht gerade nicht passen. Und das kann man, glaube ich, schon auch von denen ein bisschen lernen. Vielleicht noch nicht in dieser Reflektiertheit, die wir vielleicht jetzt hier anstreben, aber so dieser Selbststand, gleichzeitig auf andere zugehen können, sich ergreifen lassen. Darin sehe ich, in diesem Spiel sehe ich irgendwie auch Demut.
Also ich glaube, wir machen mal einen ganz demütigen Abgang. Ich danke euch für das gute Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, ciao.